Ja, stellt euch mal vor, ihr seid als junger Christ für Jesus entschieden, folgt ihm leidenschaftlich nach, liebt Jesus und dann kommen Schwierigkeiten. Ja, viele haben das sicherlich schon erlebt in ihrem Leben und man ist irgendwie verzweifelt, man ist niedergedrückt, man erlebt eben Anfechtungen, vielleicht sogar dahingehend, dass man Verfolgung erlebt. Und in dieser Zeit kommt dann ein älterer Bruder auf einen zu und sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, ich weiß genau, was du durchgemacht hast. Ich kenne ähnliche Zeiten in meinem Leben. Und er nimmt einen so ein bisschen mit hinein in die eigene Biografie und erzählt, wie er durch schwere Zeiten gegangen ist und wie Gott sich immer wieder zu ihm gestellt hat und ihn geführt und geleitet hat. Und er ermutigt dann diesen jungen Bruder und sagt, oder die Schwester und sagt, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Es lohnt sich, das Ziel vor Augen zu behalten, weil Gott treu ist, weil Gott gut ist, weil Gott dich aus all dem erlösen kann. Was würde das mit diesem jungen, mit dieser jungen Person tun? Ich glaube, es wäre eine ganz große Ermutigung. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann so durchs Leben geht und vielleicht auch später wieder Entmutigung erlebt, kann es sein, dass man dann an dieses Gespräch oder an diese Phase zurückdenkt, wo diese Person auf einen zukam und wo sie vielleicht eine zweite und eine dritte Meile mit einem gegangen ist. Und so eine Person kann vielleicht in einer Art und Weise ein Vorbild für einen sein. Und ich glaube, es ist gut, Menschen um sich herum zu haben, mit denen man ins Gespräch kommen kann, mit denen man den Glauben teilen kann, mit denen man über Zweifel, über Versuchungen, über Anfechtungen reden kann, über schwere Situationen reden kann, die vielleicht auch schon ja, weiter voran sind in ihrem Glaubensleben, weil Gott eben da auch schon in besonderer Weise gewirkt hat. Der Bibeltext redet genau davon. Lass uns mal den Bibeltext für heute lesen. Wir finden ihn in 2. Timotheus 3. Das sind die Verse 10 bis 13. Das sind nur vier Verse, aber vier wunderschöne Verse, wie wir hoffentlich auch merken werden. 2. Timotheus 3, da sind wir stehen geblieben. Ich genieße noch den Klang des Raschelns der Bibeln. Okay. Vers 10. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Das ist der Bibeltext für heute. Zwei Gedanken sind mir wichtig geworden. Der eine Gedanke, Vorbildern folgen. Das ist der, der mir wichtig geworden ist. Und der zweite Gedanke, dranbleiben lohnt sich. Aber lass uns mal schauen, was der Text über Vorbilder sagt. Er beginnt hier zunächst mit einem Du aber. Ja, ihr erinnert euch an letzte Woche, Christian hat den Text ausgelegt, da ging es um die, um den Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Da sind dann irgendwelche Lehrer, die dann auftreten, die meinen, die Wahrheit zu verkünden, aber im Endeffekt ist es nicht die Wahrheit, die egoistisch, gottlos, ungehorsam, lieblos, verleumderisch, treulos und so weiter beschrieben werden. Also wirklich ein Katalog an Beschreibungen, der nicht gut ist zu lesen. Und so werden diese Menschen hier charakterisiert. Und jetzt, nach diesen neun Versen, kommt das große Aber, du aber. Also Timotheus ist anders als die Menschen, die beschrieben werden. Er ist nicht den Verlockungen gefolgt, nicht den falschen Lehrern gefolgt, sondern sein Fundament, seine Basis war anders. Er folgte Gott. Dann heißt es hier, du aber bist mir gefolgt. Und beim ersten Lesen, ich hoffe, das geht euch auch so, denkt ihr hoffentlich komisch. Warum folgt er Paulus? Sollte er nicht lieber Jesus nachfolgen? Ja, wir sind doch Jesus-Verkündiger. Er sagt, du bist mir gefolgt. wie kann man das verstehen? Ich glaube, wenn wir uns das Leben von Timotheus anschauen, dann sehen wir, dass gerade Timotheus einer der treuesten Nachfolger von Paulus gewesen ist. Er ist wirklich mit Paulus durch dick und dünn gegangen. In Apostelgeschichte 16 wird unter anderem beschrieben oder wird uns vorgestellt als junger Mann, der mit Paulus auf Reisen unterwegs war. Er arbeitete eng zusammen bei Missionsreisen, bei Gründung von Gemeinde, bei der Verbreitung des Wortes Gottes. Immer wieder war Timotheus dabei. Er wird auch als Sohn im Glauben von Paulus beschrieben. Also eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden. Und jetzt heißt es, er soll ihm nachfolgen. Ja, unser größtes Vorbild ist und bleibt Jesus. Ganz klar, wir alle, wir sollen Jesus nachfolgen. Aber wir sehen ganz klar, Paulus folgte Jesus nach. Und indem Timotheus jetzt Paulus nachfolgt, folgt er automatisch auch Jesus nach. Und das bedeutet eben nicht, dass Paulus einen Timotheus jetzt angefangen hat, an sich zu binden, sondern im Gegenteil, durch sein Vorbild hat er alle Aufmerksamkeit auf Jesus Christus gerichtet. Ich ganz persönlich, ich möchte gerne in meiner Familie ein Vorbild im Glauben sein. Ja, ich würde gerne, dass die Kinder oder meine Kinder meinem Glauben folgen. Heißt das, dass ich meine Kinder an mich binden möchte? Nein. Indem sie meinem Glauben folgen, möchte ich, dass sie an Christus gebunden sind und Christus in den Blick bekommen. Und ich glaube, genau das ist der Gedanke, worum es hier geht. Und in diesem Sinne stellt Paulus sich selber hier als Vorbild dar. Und das ist genau das, wie Timotheus ihn auch erlebt hat. Und ich bin überzeugt, dass wir, die wir hier sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir Vorbilder in unserem Glaubensleben brauchen, weil sie uns eine ungemeine Hilfe sein können im Leben mit Jesus. Ja, Vorbilder können uns ein Stück weit zeigen, was im Glauben alles möglich ist. Jetzt nicht im Sinne eines Erfolgs, ja, was kommt am Ende bei raus, so Gewinn- und Verlustrechnung, nein. Sondern er war ein Vorbild im Glauben und hat ihm dadurch gezeigt, was alles möglich ist, wie man mit Rückschlägen beispielsweise umgehen kann. Ja, Lebenszeugnisse können eben ganz genau davon sprechen, was im Glauben möglich ist. Wir brauchen Vorbilder, weil wir auch durch Vorbilder ein Stück weit Orientierung bekommen. Vorbilder in meinem Leben haben mir Orientierung gegeben in gewissen Phasen, wo ich diese Orientierung gebraucht habe. Ja, und wenn wir eben vielleicht unsicher sind, vielleicht nicht genau wissen, was ist die richtige Entscheidung, dann kann es gut sein, ein Vorbild zu haben, wo man sagt, Mensch, Gott hat sich dazu gestellt, als dieser Bruder, diese Schwester diesen Weg oder jenen Weg gegangen ist. Und da natürlich Vorbilder aus der Bibel, aber ganz natürlich auch Vorbilder aus unserem Umfeld, aus unserer Familie, aus unserem Freundeskreis, aus unserer Gemeinde, aus dem christlichen Bereich. Aber ich glaube, wir brauchen auch Vorbilder, weil wir durch Vorbilder ermutigt werden können. Ja, das Beispiel vom Anfang, wenn so eine Person einer Person beisteht, die durch eine schwere Zeit geht, dann wird diese Person ermutigt und bekommt vielleicht durch ihn genau das, was sie in der Situation gerade notwendig hat. Also sie können uns ermutigen, dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzuhören, aber sie können uns auch bestätigen, dass sie sagen, Mensch, es ist genau richtig so. Und auch wenn du vielleicht an dieser Stelle Gegenwind erlebst, du hältst dich zum Wort Gottes und bleib dran und geh diesen Kurs konsequent weiter. Auch dafür sind Vorbilder gut. Ja, Vorbilder können uns auch herausfordern. Ich glaube, wenn ein Timotheus einem Paulus nachgeeifert ist, dann war er automatisch durch sein Zeugnis herausgefordert, weil er gesehen hat, wow, was alles möglich ist im Glauben an Jesus Christus. Und auch wir in unserem Leben, da wo wir Vorbilder haben, da haben wir auch automatisch eine Art Ansporn, eine Herausforderung, dem nachzueifern im Positiven, ja, wo Gott ihn gebraucht hat. Nicht eine Kopie zu werden, nicht irgendwie Dinge eins zu eins zu übernehmen, aber den Weg anzuschauen und zu sagen, ja, dieser Weg des Glaubens, diese Herausforderung möchte ich annehmen, den möchte ich auch gehen. Von daher, glaube ich, brauchen wir Vorbilder. Wenn ich in mein Leben zurückblicke, dann habe ich Vorbilder gehabt. Es gibt so 3, 4 Personen, die mir sofort einfallen, wenn ich an Vorbilder denke. Ja, eine erste Person war, ich glaube, das ist bei vielen von uns so, war meine Mutter. Ja, sie war mir ein so großes Vorbild, wenn es um das ganze Thema Sanftmut beispielsweise geht. Ja, sie war eine sanftmütige Person. Ich habe sie in meinem ganzen Leben, habe ich hier schon öfter gesagt, nicht einmal laut werden hören. Das kannte ich nicht. In der Liebe zum Wort Gottes, im Gebet, wie oft habe ich sie auf Knien zu Hause erlebt? Ein gewaltiges Vorbild. Und das hat mich herausgefordert, das hat mich ermutigt, das hat mich zurechtgewiesen, das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, dieses Vorbild. Nachdem ich dann mit 20 die Entscheidung für Jesus festgemacht habe, durfte ich 1,5 Jahre später in die Bibelschule gehen. Vieles war komplett neu im Bereich der Theologie. Und da gab es den Lehrer Paul Timblin, einigen vielleicht einen Begriff. Und wenn er vorne stand, dann habe ich einen Mann gesehen, der die Bibel, der das Wort Gottes so sehr liebte. Und wenn er über das Wort Gottes geredet hat, dann strahlten seine Augen. Und ich saß manchmal im Unterricht, ich erinnere mich an den Hebräerunterricht, mir waren wirklich an der einen oder anderen Unterrichtsstunde kamen mir die Tränen, weil ich so von dem ergriffen war, was Gott durch den Brief zu mir zu sagen hat und die Art und Weise, wie Gott diesen Bruder gebraucht hat. Und in der Liebe zum Wort Gottes ist er mir ein ganz, ganz großes Vorbild gewesen. Aber es gibt auch Vorbilder ganz aktuell im Leben. Es müssen nicht immer die großen Theologen oder die Prediger oder sonst irgendetwas sein. Auch in einzelnen Bereichen des Lebens, ich kann in meine Familie schauen, wenn ich sehe, wie meine Frau mit den Kindern umgeht, mit Liebe, mit Geduld, dann ist sie in diesem für mich ein Vorbild. Und ich sehe das und ich sage, boah, da hat Gott sie befähigt, beschenkt und ich möchte dem nacheifern. Ich möchte auch so umgehen. Und ich hoffe, dass ihr das alles nachvollziehen könnt und ich hoffe, bei euch rattert es ein bisschen, dass ihr auch in eurem Leben überlegt, wer sind die Vorbilder, die euch geprägt haben oder umgekehrt, inwiefern wollt ihr jemand sein, der prägend für andere ist. Das ist der Umkehrschluss. Wir brauchen diese Vorbilder, weil sie uns Orientierung geben, ermutigen, bestätigen, herausfordern und wohl dem, der solche Menschen hat. Aber diese Vorbilder, und das ist das Entscheidende, sie müssen Jesus nachfolgen. Ja? Und jetzt die ganz große Frage, worin ist denn Timotheus dem Paulus gefolgt? Was sind die Kennzeichen einer Person, die ein Vorbild ist? Ich lese nochmal den Vers 10 und den Vers 11. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, Ikonien, Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Also wir haben hier 9 Kennzeichen eines Vorbilds, wenn man so will. Und ich finde es bemerkenswert, dass das erste Kennzeichen die Lehre ist. Und ich bin froh und dankbar, dass es so ist, weil sich am Wort Gottes im Endeffekt alles bemisst. Das ist die Grundlage. Wenn die Grundlage nicht stimmt, dann kann ich, egal wie moralisch einwandfrei ich mein Leben lebe, kein Vorbild im Glauben sein. Die Lehre ist hier ganz fundamental. Es bemisst sich am Wort Gottes. Und wenn das nicht stimmt, wird auch der Glaube, die Liebe, alles in eine Schieflage geraten. Also das Fundament muss stimmen, aber es braucht ja auch von Timotheus diese Tiefe, diese Liebe zum Wort Gottes, dass er prüfen kann, verhält es sich so, wie Paulus es verkündet, wie er es weitergibt. Ja, also er war auch aktiv herausgefordert, dieses grundlegende Verständnis brauchte er. Und das sehen wir auch bei Timotheus. Er hatte ein Vorbild, aber er war nicht nur ein passiver Konsument, der immer nur in den Koffer eingepackt hat, sondern er war auch jemand, der aus dem Koffer ausgepackt hat, der auch weitergegeben hat, der auch für andere wiederum ein Vorbild in der Lehre war oder auch wurde. Ganz wichtig, nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Und das ist eben auch ein Stück weit die Herausforderung, auch bei diesen ganzen Kennzeichen, dass wir für uns ein Stück weit überlegen, inwiefern kann ich in dem Umfeld, wo Gott mich hineingestellt hat, ein Vorbild in der Lehre sein. Ein Vorbild in dem sein, wie ich mit dem Wort Gottes umgehe. Dass ich anfange, in der Bibel zu lesen, natürlich, aber auch über den Glauben zu reden, über Jesus ganz konkret zu reden in dem Umfeld. Als zweites wird hier das Leben genannt. Und ich finde das so schön, dass sich das gleich der Lehre anschließt. Lehre und Leben gehören einfach zusammen. Ja? Hand in Hand. Und deshalb kann Timotheus sagen, dass er sich auch viel im Leben von Paulus angeschaut hat und abgeschaut hat. Er wusste, die Lehre, die passt. Und jetzt hat er gesehen, das Leben passt mit der Lehre überein. Und ja, man könnte auch hier Lebensführung sagen. Ja, wie war die Lebensführung oder das Leben von Paulus? Ja, es war von Dienst, es war von Hingabe, von einer Leidenschaft für Jesus Christus gekennzeichnet. Und Timotheus war eben diese längere Zeit mit Paulus unterwegs und hat dieses Feuer für Christus gesehen, die Lebensführung gesehen, die kleinen, die großen Entscheidungen gesehen und gesagt, genau das, darin ist er mir ein Vorbild, das will ich auch. Und das hat sicherlich einen bleibenden Eindruck auf Timotheus hinterlassen. Und er durfte lernen, was es bedeutet, ein Bibeltreuer in Christus, fester Christ zu sein, der wirklich mit dem Herrn lebt. Und ich glaube, das dürfen wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir dürfen andere Leute mitnehmen, mitprägen. Ja, ein Paulus, der war nicht perfekt, der hatte genauso Sünden auf sich geladen. Und auch da hat ein Timotheus gesehen, dass auch ein Paulus falsche Entscheidungen getroffen hat, sich auch zerstritten hat mit anderen. Aber dann die entscheidende Frage, wie ist er damit umgegangen? Es gab auch da die Vergebung, die Versöhnung. Und das dürfen wir andere Leute mitnehmen, mitprägen, mitbegleiten. Und dafür müssen wir nicht perfekt sein und es auch zulassen, andere Leute in unser Leben hineinsprechen zu lassen, die vielleicht eine Art Vorbild für uns sind. Und das ist auch wiederum eine Frage, die ich uns mitgeben möchte. Gibt es Menschen in unserem Leben, in deinem Leben, die dich vielleicht ein Stück weit an die Hand genommen haben? Die vielleicht eine zweite, eine dritte Meile mit dir gegangen sind, von dem du sagen würdest, da hatte ich auch einen Einblick ins Leben dieser Person. Und es war ein Vorbild, ist ein Vorbild für mich. Oder gibt es Menschen vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, die haben mich vielleicht nicht direkt an die Hand genommen, aber indem ich das Leben beobachtet habe, habe ich gelernt, was es heißt, mit Jesus zu leben. Vielleicht so ein Blick von der Seite. Also auch das möchte Gott gebrauchen, das Vorbild des Einzigen. Er war ein Vorbild im Streben, ja man könnte sagen vielleicht in der Zielsetzung. Ja, Paulus hatte dieses Feuer für die Sache Gottes. Ja, und weil er das Ziel vor Augen hatte, setzte er wirklich alles dementsprechend um dieses Ziel, dieses übergeordnete Ziel zu erreichen. Und alles musste sich an diesem Ziel bemessen lassen. Ja, natürlich hätte er auch schauen können, nach hinten schauen können. Ja, der hat so viel Schuld auf sich geladen. Aber das hat er nicht getan, sondern er hat nach vorne geschaut und ist aus der Vergebung heraus Glaubensschritte gegangen. Was ich so schön finde, er hatte ein großes übergeordnetes Ziel. Dieses Ziel war, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen, Gemeinden zu gründen, Gemeindebau voranzubringen. Ja, er war zielstrebig, aber er war nicht verbissen in dem, was er tat. Ja, wenn wir davon lesen, dass Gott eine Tür zugemacht hat, dann sagt Paulus, Gott hat die Tür zugemacht. Wenn er gesehen hat, dass der Heilige Geist eine Tür aufgemacht hat, dann ist er durch diese Tür gegangen und er war nicht festgefahren, verbissen in der Vorgehensweise. Aber in dem Ziel, da war er verbissen und er hat alles dem übergeordneten Ziel, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, untergeordnet und hat es dann auch akzeptiert, wenn Gott Türen geschlossen und auch andere Türen geöffnet hat. Auch wenn die Umstände sich verändert haben. Und er war zielstrebig, auch wenn er Rückschläge erlebt hat. Ja, manchmal hat man den Eindruck, wenn man das so liest, dass jeder Rückschlag für ihn sogar noch ein Ansporn war, dass er gesagt hat, liebe Freundchen, so nicht mit mir, jetzt erst recht. Ja? Das sehen wir später in Apostelgeschichte 14 bis 16. Ja, und er vertraute eben in seinen Zielen auf Gott und er wusste, in dieser Abhängigkeit, im Endeffekt, der Heilige Geist muss Türen öffnen, er muss vorbereiten, er muss Herzen bewegen und wenn er nicht wirkt, dann passiert gar nichts. Und aus dieser Abhängigkeit heraus ist er dann auch die Schritte gegangen. Und ich glaube, Timotheus hat ganz konkret gesehen, was es bedeutet, in einer Zielstrebigkeit dieses positive Streben im Glaubensleben zu haben. Und darin ist er ihm ein Vorbild geworden. Und auch da, glaube ich, der Gedanke auch auf uns übertragen, ist, dass wir, glaube ich, es noch stärker in den Fokus nehmen müssen, das Ziel vor Augen zu behalten, das Ziel vor Augen zu halten. Ja, wir leben in einer materialistischen Gesellschaft, in einer materialistischen Zeit, wo es, glaube ich, eben ganz, ganz schnell passieren kann, dass wir die göttliche Perspektive für das Leben ablegen und dass man eben nur noch für das Hier und Jetzt lebt. Und da immer wieder neu diesen Blick zu gewinnen. Was ist das übergeordnete Ziel? Wofür lebe ich eigentlich? Werden durch mein Leben Menschen für Christus gewonnen? Wird die Gemeinde erbaut? Bin ich ein Segen für andere Menschen um mich herum, für die Gemeinde? Daran kann sich vieles bemessen lassen und dann wird sich Gott dazu stellen. Und dann wird es vielleicht auch zu einem Umdenken führen, dass man sagt, mir ist vielleicht ein Stück weit die Zielstrebigkeit auf der Strecke geblieben. Und ich möchte mir vielleicht ein Stück weit neue Ziele zu setzen, nicht einfach nur in den Tag hineinleben. Ja, vielleicht, dass ich sage, Mensch, ich möchte wirklich diese Woche intensiver mein Gebetsleben pflegen. Ich möchte ganz bewusst diese Woche intensiver für meine Familie beten, für die Gemeinde beten, für meine Nachbarschaft beten. Oder ich möchte bewusst mit meiner Familie zu Hause mich an den Tisch setzen und eine Familienandacht halten. Ich möchte mit einer vielleicht in der Woche anfangen, wenn es nicht der Fall ist, und dann vielleicht zwei irgendwann. Ja, setzt euch Ziele, wo ihr Vorbilder im Glauben sein könnt. Ich glaube, man schaut sich da mehr ab, als man denkt. Aber erst dann auch ein Vorbild geworden im Glauben. Ja, durch die Lehre, durch das Leben, durch das Streben, diese Dinge zusammen waren automatisch auch in den Augen von Timotheus offensichtlich, dass Paulus ein Vorbild im Glauben war. Ja, da ist keine Werksgerechtigkeit, kein Anstrengen und jetzt muss ich aber für Gott leisten, sondern da war der echte Glaube an einen großen Gott. Klar, Paulus hat diese radikale Bekehrung erlebt und er war eben einer der engagiertesten Verkündiger des Evangeliums, gar keine Frage. Er hatte dieses Feuer. Aber gerade weil er das Feuer hatte, stand er, glaube ich, in der Gefahr, sich ein Stück weit von den Aufgaben überrollen zu lassen. Er hatte ja Aufgaben ohne Ende, ja immer wieder neue Reisen, neue Briefe, neue Konflikte in den Gemeinden, neue Gründungen. Und da braucht es immer wieder die Rückbesinnung auf das Eigentliche, auf den Glauben an Jesus Christus. Und ich finde es bemerkenswert, wie es einem Paulus gelungen ist. Ja, er schreibt ein paar Verse vorher, obwohl er so viel zu tun hat, so viele Herausforderungen hat, kurz vorher gesteinigt wurde, sagt er, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Und das hat er gelebt. Er ist nicht in eine Werksgerechtigkeit hineingefallen, wo man sich quasi darüber definiert hat, wie viel man vielleicht für die Gemeinde getan hat oder wie viel man gelesen hat oder sonst irgendetwas, sondern er lebte aus Glauben. Der Glaube war das Entscheidende. Und wenn der Glaube nicht tragend ist, dann wird es in einer Werksgerechtigkeit enden, wo man den Glauben nur noch an anderen Dingen bemisst. Und das ist eine ganz große Gefahr, vor dem Paulus im Galaterbrief und anderen Briefen ganz ausdrücklich warnt. Und ich glaube, wenn wir für andere Vorbilder sein wollen, dann muss der Glaube das zentrale Element sein. Ja, dann sollen die Leute sich nicht an mir ein Vorbild nehmen, weil ich einen Dienst tue, weil ich vielleicht etwas besonders gut kann, sondern in allererster Linie, natürlich auch als Nebenprodukt, aber in allererster Linie am Glauben, im Glauben ein Vorbild zu sein. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diesen Glauben werden andere Menschen wahrnehmen. Ich muss sagen, wenn ich in das letzte Jahrzehnt hier in der Gemeinde zurückdenke, es gibt Vorbilder im Glauben, die haben ich habe sie nicht ein einziges Mal hier vorne gesehen. Aber sie waren für mich Vorbilder. Es waren Leute, die vielleicht in einem Rollstuhl saßen. Es waren Leute, die vielleicht jahrelang auch gar nicht im Gottesdienst wegen Krankheit teilnehmen konnten. Aber es waren Vorbilder für mich, nicht aufgrund dessen, was sie getan haben, Werksgerechtigkeit oder sonst irgendetwas, sondern weil sie am Glauben festgehalten haben. Am Glauben. Ich habe die Person angeschaut und ich wusste, da ist eine tiefe Liebe, da ist ein echter Glaube an Jesus Christus, trotz der schweren Umstände, durch die sie gegangen sind. Und das brauchen wir, dieses unbedingte Festhalten am Glauben. Er ist aber auch ein Vorbild in der Langmut gewesen. Also hier Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit, dieses Wort für Langmut. Ja, ich habe eine Begebenheit gelesen, das fand ich ganz spannend. Ein Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, vielleicht kennen das ein oder anderen das Beispiel, hat jahrelang daran gearbeitet, eine funktionsfähige Glühbirne zu entwickeln. Und ich bin echt dankbar, dass er es geschafft hat. Sonst würden wir hier irgendwie am Lagerfeuer die Bibelstunde machen. Aber warum hat er es geschafft? Weil er ausdauernd standhaft war. Und er hat zigtausend Versuche gebraucht und immer ist er gescheitert. Aber ist er gescheitert aus seiner Sicht? Hat er aufgegeben. Er sagte, nach jedem Misserfolg, oder heißt es,
sagt er, ich habe nicht versagt, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Und das, finde ich, ist doch mal positiv gedacht. Ja? Und das ist auch im Glaubensleben übertragbar. Ja, wir dürfen Fehler machen, auch im Leben mit Jesus, auch im Gemeindedienst. Das ist gar nicht das Problem. Aber wichtig ist, aus einer Liebe zu Jesus dran zu bleiben, auch wenn mal ein Rückschlag kommt, auch wenn vielleicht eine Entmutigung da ist. Ja, ich bleibe dran, ich bleibe treu, dem Herrn ergeben. Und das hat Paulus einem Timotheus vorgelebt. Und ich glaube, gerade Geschwister, auch in der Gemeinde oder Geduld, Standhaftigkeit, Ausdauer in einer Gemeinde muss nicht bedeuten, dass ich zwanghaft irgendwie 30 Jahre nur Kinderarbeit mache oder 30 Jahre nur in der Küche. Es kann auch bedeuten, dass ich auch nach einer gewissen Zeit mich vielleicht mal neu von Gott herausfordern lasse. Das ist völlig in Ordnung. Also diese Ausdauer dranbleiben meint jetzt nicht eine lange Dauer in einem Dienst, bis der Herr wiederkommt, kann auch sein. Und ich ganz ehrlich, diese Leute, die bewundere ich ja über alles, die wirklich von der Kinderstunde mit der Taufe von 14 bis 84 irgendwie einen Dienst durchgezogen haben. Gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber die diese Ausdauer haben. Auch solche Geschwister haben wir, die Jahrzehnte einen und denselben Dienst gemacht haben in Treue und Liebe dem Herrn. Aber auch Leute, die auch dann den Dienst gewechselt haben, aber in einer Standhaftigkeit und Ausdauer und Liebe dem Herrn treu ergeben blieben. Und das ist hier der entscheidende Punkt. Und das hat er auch bei Paulus gesehen. Der Dienst von Paulus, der war so vielfältig, aber er war ausdauernd und standhaft. Und das hat er mitgenommen. Er war auch ein Vorbild, und ich bin echt froh, dass in dieser Aufzählung auch die Liebe steht. Ja, wenn das alles wäre, aber die Liebe wäre nicht da, irgendwie würde dann doch ein bisschen was fehlen. Also diese Agape-Liebe, das Wort, eine Liebe, die nicht einfordert, sondern die liebt ohne zu erwarten, die sich durch Großzügigkeit, durch Selbstlosigkeit ein Stück weit auszeichnet, die dient ohne zu erwarten. Und darin ist Paulus ein Vorbild gewesen. Ja, er hatte dieses Mitgefühl, diese von Gott geschenkte Liebe. Und oft, ich weiß nicht, welches Bild ihr von Paulus habt, er ist ja so der Macher auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch jemand, der wirklich liebte. Und das zusammenzubekommen, das ist, ich glaube gerade, dass manchmal die ganz, ganz großen Macher, die vorangehen, dass das manchmal Leute sind, wie soll ich das formulieren, die das Ziel vor Augen haben und die das Ziel unbedingt erreichen wollen. Aber Paulus war jemand, der wirklich in der Liebe Jesu gelebt hat, und dass auch andere gesehen haben, abgespürt haben, dass er Gott liebte, dass er seine Geschwister liebte. Ja, er war wie eine Mutter zu den Thessalonichern. Also ganz, ganz viel hat er gegeben. Und er stellte seine Ideen, sein Wohl, seine Dienstbereitschaft, sein Wohl zurück, um eben für andere da zu sein. Und er war eben dieses Vorbild in der Liebe. Und ich glaube, wir brauchen diese Liebe Gottes in der Gemeinde. Ja, ich liebe, ja, ich will nicht die Fehler bei den anderen suchen, sondern ich liebe bedingungslos. Ich liebe mit der Liebe, mit der Gott mich liebt. Und ich glaube, dann würden wir so viel auch in der Gemeinde gewinnen. Und da will ich bei mir persönlich anfangen, gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ja, ich möchte lernen, bedingungslos zu lieben, die Liebe, die Gott mir gibt, an andere weiterzugeben. Und wenn wir alle diesen Blick haben, dann glaube ich, würde die Einheit noch viel stärker werden in der Gemeinde. Und das eben ist dann auch die Frage, ja, sind wir Vorbilder in der Liebe? Lieben wir in der Gemeinde vor Ort? Es ist die Gemeinde Jesu. Und auch wiederum der Gedanke, als Gemeinde sind wir eine Familie. Ja, wir sind Geschwister. Ja, wir sind nicht irgendwie Arbeitskollegen, wir sind nicht Nachbarn, wir sind nicht nur gut befreundet. Wir sind Bruder und Schwestern im Herrn. Und wenn wir uns nicht lieben, wer liebt sich dann? Die wir doch die Liebe Jesu in uns haben. Er ist ein Vorbild in der Geduld, also ein ganz ähnlicher Gedanke wie die Langmut. Auch hier wiederum dieser Aspekt der Ausdauer, des Durchhaltevermögens. Und Paulus, das ist das, was er danach ausführt, erlebte ganz viel Leid, ganz viel Verfolgung. Und er hat sich aber trotzdem immer wieder von Gott diese Geduld schenken lassen, um durchhalten zu können. Er redet, er, der auch verfolgt wurde, von der überschwänglichen Herrlichkeit. Er redet von der Hoffnung, die wir Christen haben. Und nichts, auch seine Umstände, die konnten nichts daran ändern, dass er diese Geduld eben nicht hatte, auch eben in schweren Zeiten. Und auch da gibt es, glaube ich, viele Beispiele, die wir auch in der Gemeinde über viele Jahre sehen konnten. Ja, vielleicht mal ein ganz anderes Beispiel. Es gibt vielleicht viele Menschen, die durch eine schwere Krankheitsphase gegangen sind, die vielleicht an Depressionen erkrankt sind, vielleicht psychische Krankheiten gehabt haben, vielleicht irgendwie, dass sie gar nicht in einer großen Menschenmenge sein konnten, komplett isoliert waren, ja, vielleicht irgendwelche Ängste hatten und nicht wussten, wie sie damit umzugehen hatten, die aber trotzdem ausdauernd dran festgehalten haben an der Hoffnung, an Jesus Christus und dann gemerkt haben, wie Gott sie da rausgeführt hat und sie wieder auf einen festen Grund gesetzt hat. Aber sie sind dran geblieben und sind somit für andere Menschen zu einem Vorbild geworden. Ja? Und haben eben diese Ausdauer gezeigt, weil Gott ihnen diese Hoffnung gegeben hat. Er ist ein Vorbild in den Verfolgungen. Ja, hier geht es ganz konkret um den Druck von außen, nicht die inneren Leiden, die man hat. Sondern Paulus konnte in diesem Punkt ein Vorbild sein, glaube ich, weil die Lehre, der Glaube, die Geduld, die Langmut, die Liebe, weil all das da war, hatte er jetzt auch das Rückgrat, um den Widerständen von außen entgegenwirken zu können. Ja, und ich glaube, es geht in unserem Leben gar nicht so sehr um die Früchte des Geistes, sondern um die Frucht des Geistes. Ja, ganzheitlich. Gott möchte uns ganzheitlich verändern in sein Bild. Und dann können wir eben auch in schweren Zeiten das Rückgrat haben, um durchzuhalten. Bei äußerem Druck standhalten. Und ich glaube, wenn wir nicht die innere Festigkeit haben, dann wird der Glaube wie ein Kartenhaus früher oder später zusammenfallen. Und wie oft haben wir das auch erlebt, dass Geschwister im Glauben weggebrochen sind, gar nicht mehr gekommen sind, die Welt liebgewonnen haben, weil die Frucht des Geistes nicht aus dem Herzen heraus erwachsen ist. Hier geht es um Verfolgungen. Auch da muss ich immer wieder sagen, ich kenne es einfach nicht. Es fällt mir schwer, über etwas zu reden, was ich nicht kenne. Wir hatten mal bei der Corona-Zeit so einen Zettel im Briefkasten, du sollst nicht töten. Ja, also das war eine Anspielung, dass wir Gottesdienste gefeiert haben. Und es gab manche Situationen, wo man sich verfolgt, das ist der falsche Begriff. Wir haben uns nicht verfolgt gefühlt, aber wenn man dann doch vielleicht einiges Schwere erlebt, wo dann gewisse Regelungen kommen und so weiter, das ist nicht immer ganz einfach gewesen. Hier geht es um eine echte Verfolgung, aber das Vorbild erstreckt sich eben auch dahin, wie lebe ich meinen Glauben, wenn von außen Ungerechtigkeiten auf mich einströmen, die ich vielleicht gar nicht beeinflussen kann, die ich eigentlich gar nicht möchte. Wie verhalte ich mich, wie gehe ich damit um? Ja, wenn mir jemand eine auf die Rechte gibt, hole ich aus und gebe ihm eine zurück? Oder kann ich dann auch diesen inneren Druck standhalten oder diesen äußeren Druck kann ich innerlich standhalten, um dem entgegenzustehen in der Art und Weise, wie Jesus damit umgehen würde. Und dann redet er eben hier von den Leiden. Auch darin ist er ein Vorbild gewesen. Er erwähnt hier Leiden in Antiochia, Ikonien, in Lystra. Er bezieht sich hier auf Apostelgeschichte 13 bis 14. Er wurde von Paulus und Barnabas wurden zunächst in Antiochia angegriffen, wurden aus der Stadt vertrieben. Dann kamen sie weiter nach Ikonien. Auch da gab es dann Juden, die ungläubig waren, die dann eine gewisse Unruhe gestiftet haben und sie steinigen wollten und sie aus der Stadt vertrieben haben. Dann kamen sie nach Lystra und in Lystra auch wiederum kamen Juden hinterher, haben Unruhe gestiftet, sodass Paulus sogar gesteinigt wurde und aus der Stadt rausgeschleift wurde. Und er sagt das ja in Vers 11, welche Verfolgungen ertrug ich da? Ausrufezeichen. Ja. Er sagt, im heutigen Deutsch würde man sagen, das war krass. Das war gewaltig, was er durchmacht um des Glaubens willen. Ja? Und es ist hier eine Feststellung, richtig, richtig hart. Und er nennt jetzt hier nur diese drei Orte. Es gab sicherlich noch so viel mehr Leid in seinem Leben. Aber er war in dem Sinne ein Vorbild, dass er sich von diesen äußeren Dingen nicht entmutigen ließ. Sondern er zapfte an der Kraftquelle an und hat von dort immer wieder die Kraft bekommen, die er brauchte, um dem übergeordneten Ziel zu dienen. Und für ihn war Leben mit Jesus alles andere als Zuckerschlecken, alles andere als Wohlstandsevangelium, sondern geistliche Kämpfe noch und nöcher. Und ich glaube, das Leben mit Jesus wird auf Widerstand und Ablehnung stoßen. Die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Wirft es uns komplett aus der Bahn oder sind wir innerlich so gefestigt, dass wir auch damit umgehen können? Und jetzt in den letzten Versen, das ist ein kurzer Gedanke, nochmal dieses Dranbleiben lohnt sich. Ja, schaut mal, darin ist er ein Vorbild gewesen. Er hat Leid und Verfolgung erlebt. Und dann und aus allen hat mich der Herr erlöst. Ist das nicht schön? Dass er genau das erlebt hat, aber welche Perspektive hat er drauf gehabt? Viele Menschen würden verbittern, würden sich zurückziehen, würden sich zu Hause einsperren. Aber es ist wie so ein Freudenschrei, aber der Herr hat mich aus allem erlöst. Total schön, wie er das hier formuliert und ein schönes Bild über Gott. Gott ist verlässlich, Gott ist treu. Gott kann auch das, wo ich vielleicht in meinen Gedanken gefangen bin, in den Umständen gefangen bin, Gott kann die Fesseln lösen, dass man wieder eine innere Freiheit erlebt. Und er hat eben sein Leben nicht aufgrund der Umstände oder der Verfolgung irgendwie definiert. Immer nur, ach, wie habe ich es so schwer. Auch nicht aufgrund dessen, was ich schon vorhin sagte, was er geleistet hat, sondern aufgrund dessen, was der Herr für ihn getan hat. Der Herr hat erlöst. Nicht er hat sich irgendwie befreit aus den schwierigen Situationen. Gott ist der Handelnde. Gott hat den Unterschied gemacht. Und diese Aussage zeigt ihm den großen Vertrauensbeweis. Und dieser Gott, der ihn in der Vergangenheit erlöst hat, dieser Gott wird ihn auch in der Zukunft erlösen, ganz egal, was noch alles auf ihn zukommen wird. Und ich glaube, er gebraucht ja bewusst dieses Wort erlöst, errettet, gerettet. Ja, er redet direkt im Zusammenhang danach eben auch von den schweren Zeiten und er bezieht sich hier auf die schweren Zeiten. Gott hat den Unterschied gemacht, er ist gut, hat seine Hand nicht weggezogen, auch in der Steinigung, auch in der Hetze gegen ihn, auch in den bösen Reden über ihn, in der Stimmungsmache gegen ihn. Und ich glaube, da braucht es den Heiligen Geist, um diese veränderte Sichtweise zu bekommen. Rein menschlich, keiner von uns würde so reagieren. Aber wenn wir erfüllt sind mit der Liebe Gottes und wenn die Frucht Geistes in uns am Wachsen ist, dann gibt der Heilige Geist uns die Kraft, so etwas sagen zu können. Der Herr hat es getan. Ihm gebührt alle Ehre. Und ich glaube, auch hier könnten wir viele Zeugnisse hören, auch von Geschwistern aus der Gemeinde, die das bezeugen können. Aus allem hat mich der Herr erlöst, durch ganz, ganz schwere Zeiten, in aller Treue. Und dann heißt es hier, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leisten. Also hier werden alle Christen, also jetzt jeder, der Christ ist, wir alle sind jetzt gemeint, wir müssen etwas, wir müssen Verfolgung leiden. Ja, merkt ihr das Interessante in dem Satz? Es heißt hier, vielleicht könnt ihr einmal weiterklicken. Genau, alle, die fromm leben wollen, die müssen etwas. Sehr interessant. Die etwas wollen, die müssen etwas. Also fromm leben, was heißt das? Das kann man auch in Ehrfurcht vor Gott übersetzen. Ich werde das jetzt nicht ausführen, haben wir gerade eine Predigt zugehört. Also in Ehrfurcht vor Gott. Oder mit einem Satz vielleicht nur, Gott ganz bewusst auf den Thron haben. Alle Entscheidungen immer wieder auch dem Willen Gottes unterordnen. Ja? Alle, die das wollen, die müssen mit Schwierigkeiten in ihrem Leben rechnen. Und ich glaube, das sind zwei Fragen, die wir hier für uns zu beantworten haben. Wollen wir in Ehrfurcht vor Gott leben? Wenn die Antwort ja lautet, dann sind wir bereit, Schwierigkeiten aufgrund des Glaubens zu erleben. Wenn nein, wollen wir fromm leben? Gottes in Ehrfurcht vor Gott? Und ich glaube, sich dazu bewähren, das stärkt den Glauben. Das gibt uns ein Rückgrat, das dann wiederum stark genug ist, um durch andere schwere Zeiten zu gehen. Er sagt dann hier zum Ende, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er in den ersten 9 Versen sagt er, so sind sie. Und er sagt, und es wird auch immer so mit dem bleiben. Ja, so der Zug ist abgefahren. Wenn der Heilige Geist nicht in ihrem Leben wirkt, dann wird es keine Umkehr geben, keine Einsicht geben. Dann wird sich da nichts tun. Im Gegenteil, es wird je länger, desto ärger, desto schlimmer. Also es gibt eben diese Menschen, die wirklich diese bösen Absichten haben oder diese egoistischen Absichten. Alles muss mir irgendwie dienen. Sie sind krank, bösartig, schmerzbereitend, verdorben, untauglich. Das habe ich mir hier so notiert. Ja, also in so einer Art Negativspirale gefangen. Und diese Spirale, die wird immer und immer weitergehen. Und irgendwann sollte man meinen, irgendwann kommen sie doch vielleicht an einen Punkt, wo sie dann die Erkenntnis haben, so kann es doch nicht weitergehen. Aber Paulus sagt, nein, an den Punkt werden sie nicht kommen. Je länger, desto ärger wird es mit ihnen. Das ist genau wie mit der Sünde. Wenn ich in einer Sünde bin oder wenn ich in einer Abhängigkeit bin, ja, wenn ich drogenabhängig bin, dann wird es nicht irgendwann weniger werden, sondern je länger, desto ärger wird es, wenn Gott einen nicht daraus holt. Und so auch hier, wenn der Heilige Geist nicht das Herz berührt, wird es auch keine Umkehr geben. Und der Feind, der macht Gott alles nach, nur im Negativen. Ja? Und so wie Paulus ein Vorbild für Timotheus war, so lernen eben die falschen Propheten von dem Feind, um die Interessen des Feindes umzusetzen und handeln nach seinem Willen. Umso wichtiger ist es eben, im Willen Gottes zu Hause zu sein, gegründet in der Lehre der Apostel, der Heiligen Schrift. Und das ist eben dann auch der Appell in den nächsten Versen, wo es nächste Woche dann ganz konkret um diesen einen der schönsten Verse überhaupt geht, wenn es um die Heilige Schrift geht. Also für Paulus ist es hier wichtig, Timotheus soll ein Vorbild sein. Er soll dem Vorbild des Paulus folgen, weil dieser Paulus Jesus Christus folgt. Ja, und dann in Vers 17 wird dann gesagt, wie die Menschen sind, die sich zu Gott halten, sie sind vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Also es macht wirklich einen Unterschied. Und hier geht es eben um die Frage der Positionierung auch ein Stück weit. Also dranbleiben lohnt sich. Bei Paulus lohnt es sich, das Dranbleiben. Er sagt, aus all dem hat der Herr mich erlöst. Und das dürfen wir mitnehmen. Wir dürfen den Gedanken mitnehmen, dass wir darüber nachdenken, wer sind Vorbilder in meinem Leben? Und inwiefern bin ich Vorbild für Menschen in meinem Umfeld? Das können meine Eltern sein, das kann meine Familie sein, das kann mein Ehepartner, mein Freund, das kann meine Schwester, mein Bruder sein. Aber dann, dass wir auch den Gedanken mitnehmen, wie bin ich ein Vorbild? Was sind so die Kennzeichen, wo ich vielleicht ein Vorbild bin? Oder wo sind andere mir ein Vorbild? Aber dass wir dann auch den Blick haben, ungeachtet der Umstände, dranbleiben lohnt sich. Ja? Und das ist ein wunderbares Zeugnis, das Paulus dem Timotheus gegeben hat und auch uns gegeben hat. Ja? Und in dem Sinne wünsche ich, dass wir immer wieder die Frage auch ein Stück weit zulassen, an wem orientieren wir uns? Und ich glaube, das ist ganz essentiell, dass wir richtige Leute in unserem Leben haben, die uns mit Orientierung geben. Aber die höchste Orientierung gibt uns natürlich Jesus Christus. Amen.